SRF 3.
Die Neonazi-Mordserie in Deutschland. Polizei und Verfassungsschutz versagten total, steht im Abschlussbericht des Bundestags. Vom Gefängnis per Helikopter ins Militärspital. Der frühere ägyptische Präsident Mubarak ist nicht mehr inhaftiert. Ausgebremste Lastwagenlobby vor Bundesgericht. Die LSVA ist vor 4 Jahren zurecht erhöht worden. Das Wetter: bis morgen Abend ist es ziemlich sonnig, dann gibt es einzelne Gewitter bei 25 bis 29 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Ein massives, historisch beispielloses Behördenversagen. So heftig kritisiert der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages die verschleppte Aufklärung der rechtsextremen NSU-Mordserie in Deutschland. Es müsse nun nach Wegen gesucht werden, damit sich so ein Desaster nicht wiederholen könne. Monika Oetli.
Über 1000 Seiten stark ist der Bericht des Untersuchungsausschusses zur rechtsextremistischen NSU-Zelle, die wohl 10 Menschen tötete, darunter 9 Türken und Griechen, ohne dass Polizei und Nachrichtendienste auf sie aufmerksam wurden. Das sei eine beispiellose Fehlleistung der deutschen Sicherheitsbehörden, kritisiert Sebastian Edati, der Chef des Ausschusses. Und das könne, dürfe nicht ohne Folgen bleiben. In einem Rechtsstaat müsse ohne Rücksicht auf das Ansehen einer Person, also unvoreingenommen, ermittelt werden. Der Untersuchungsausschuss, dem Politiker aus allen großen Parteien angehören, listet 47 Empfehlungen für die Behörden auf. Insbesondere müsse bei der Polizei eine Fehlerkultur entwickelt und beim Verfassungsschutz ein umfassender Mentalitätswechsel durchgesetzt werden. Und schließlich müssten zivilgesellschaftliche Engagements gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus künftig gezielt gefördert werden.
Das komplette Versagen von Polizei und Verfassungsschutz gegen den Neonazi-Terror, das thematisieren wir gleich nochmal nach den Nachrichten mit Andi Lüscher.
Der langjährige ägyptische Präsident Hosni Mubarak hat das Gefängnis verlassen. Er wurde per Helikopter ins Kairoer Militärspital geflogen. Dort wird Mubarak unter Arrest stehen. Ein Gericht hatte gestern die Entlassung Mubaraks angeordnet. Die Regierung ordnete kurz darauf aber Hausarrest an. Beobachter befürchten, dass es wegen Mubaraks Freilassung zu neuen Protesten kommt. Die islamistische Regierung in Tunesien ist bereit, mit der Opposition Gespräche zu führen. Und diese Gespräche sollen schon bald stattfinden. Das sagte Rashid Ghannouchi, Chef der regierenden Ennahda-Partei. Er akzeptiere den Vorschlag der Gewerkschaften, die im Konflikt vermitteln. In Tunesien gab es zuletzt große Proteste, weil die Opposition eine Islamisierung des Staates befürchtet. Die Tötung zweier bekannter Politiker hat für zusätzliche Spannungen gesorgt. Die Opposition fordert Neuwahlen. Im Norden Israels sind offenbar mehrere Raketen eingeschlagen, die in Libanon abgeschossen wurden. Das berichten verschiedene Medien. Über mögliche Opfer und Schäden ist bis jetzt nichts bekannt. Mindestens ein Geschoss sei von der israelischen Raketenabwehr abgefangen worden. Das israelische Radio berichtete, die Einwohner im beschossenen Gebiet seien aufgefordert worden, sich in Schutzräume zu begeben. Ein Informatiker der Bank Julius Baer muss ins Gefängnis wegen Datendiebstahl. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat ihn zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Davon muss er die Hälfte im Gefängnis verbüßen. Das Strafgericht hat damit jenes Strafmaß bestätigt, auf das sich zuvor die Bundesanwaltschaft und der Angeklagte geeinigt hatten. Der Verurteilte hatte einem deutschen Steuerfahnder Daten von deutschen und holländischen Bankkunden übergeben. Dafür kassierte er gut 1 Million Euro. Der Bund unterstützt 3 Projekte für regionale Naturperke. In Neckartal im Kanton St. Gallen, am Simplon im Kanton Wallis und in Schaffhausen. Das Bundesamt für Umwelt hat Gesuche aus diesen Kantonen gutgeheißen und für die Projekte insgesamt 1,9 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Der Radsportverband Swiss Cycling steht ohne Präsident da. Richard Chassot tritt sofort von seinem Amt zurück, wie der Verband mitteilt. Hintergrund des Rücktritts ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen Chassot und einem Teil des Vorstands. Denn Chassot hatte sich für die Wiederwahl des umstrittenen Iren Pat McQuaid als Präsident des Weltverbandes stark gemacht. Der Vorstand von Swiss Cycling zog den Wahlvorschlag schließlich zurück, offenbar gegen den Willen des Präsidenten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.995 Punkten plus 1,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.958 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2341 gehandelt, der Dollar zu 92,52 €.
Info 3 Abend.
10 Jahre lang hat in Deutschland die rechtsradikale Terrorzelle NSU unerkannt im Untergrund operiert und Menschen ermordet. Seit deren Entdeckung ist eine parlamentarische Untersuchungskommission 1,5 Jahre lang der Frage nachgegangen, wo Polizei und Verfassungsschutz welche Fehler gemacht haben. Heute wurde das Ergebnis vorgelegt, über 1000 Seiten. Kaspar Sell zu den wichtigsten Ergebnissen.
Die Frage, welche die Kommission klären musste, war eigentlich einfach.
Wie konnte es möglich sein, dass deutsche Sicherheitsbehörden nicht dazu in der Lage gewesen sein sollen, die Existenz einer rechtsterroristischen Zelle zu erkennen, die mordend, raubend, Anschläge begehend durch die Republik gezogen ist?
Die Frage war einfach, die Antwort weniger. Die Untersuchungskommission hat in 1,5 Jahren Hunderte von Beteiligten befragt, Tausende von Akten angefordert und studiert. Das wichtigste Ergebnis ist für den Vorsitzenden des Ausschusses, Sebastian Edati.
Das eine ist, ganz offenkundig, gibt es zwischen unseren Sicherheitsbehörden bisweilen mehr Konkurrenz als Kooperation.
36 Behörden waren mit diesen Mordfällen effektiv oder potenziell beschäftigt. Polizeien in allen Bundesländern, Verfassungsschutzbehörden, also Geheimdienste in allen Bundesländern, weiter mehrere Bundesbehörden. Die hätten nicht nur schlecht kommuniziert, sie hätten einander Informationen ganz bewusst vorenthalten. Konkurrenzdenken spiele da eine Rolle, aber auch die Angst, dass vertrauliche Quellen bekannt und damit zerstört würden. Hier, so die Kommission, müssten gesetzliche Bestimmungen geschaffen werden, welche die Behörden zur gegenseitigen Herausgabe von Informationen zwingen. Ein zweites, man sei auf dem rechten Auge praktisch blind gewesen. Man habe in diesen Mordfällen zwar intensiv untersucht, aber immer nur mit Blick auf organisierte Kriminalität im türkischen Milieu, nie mit dem Blick auf mögliche rechtsradikale Motive. Kommissionsmitglied Clemens Binninger, CDU, kritisiert 11 Jahre lang kein einziger Blick nach rechts.
Und das, obwohl wir Straftaten hatten, wo es so offenkundig auf der Hand lag, dass die Täter hier rassistische, fremdenfeindliche Motive haben.
Dass die Behörden rechtsradikalen Terror nie ins Auge gefasst hätten, habe mehrere Ursachen. Man sei gewohnt gewesen, Terror links zu suchen oder im islamistischen Umkreis. Rechtsextreme habe man immer nur als Einzeltäter vermutet. Sebastian Edati stellt nach seinen Untersuchungen erschüttert fest,
dass dieser gesamte Sicherheitsapparat in Deutschland nicht mal ansatzweise vorbereitet war auf eine rechtsterroristische Herausforderung.
Es habe zwar frühe Hinweise gegeben, dass die Täter Mundlos, Bönhardt und Schäpe in den Untergrund abtauchen, Straftaten begehen wollten, aber die seien nicht weitergegeben worden, vermutlich um die V-Leute nicht zu gefährden, von denen sie gestammt hätten. Ein weiteres sei wichtig.
Wenn es bei den Ermittlungen einen leitenden Polizeibeamten gegeben hätte, der selber zum Beispiel türkische Großeltern gehabt hätte, dann hätte man nicht 6 Jahre nach dem ersten Mord zum ersten Mal ins Auge gefasst, es könnte sich um ein rassistisches Tatmotiv handeln.
Daher lautet eine der 47 Empfehlungen der Kommission, eine multikulturelle Gesellschaft braucht auch multikulturell besetzte Untersuchungsorgane.
Info 3 Abend.
Es geht um viel Geld und jahrelang wurde darüber mit der Lastwagenbranche gestritten. Nun hat das Bundesgericht einen Schlussstrich gezogen. Der Bund durfte die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA vor 4 Jahren erhöhen. Die Lastwagenbranche ist enttäuscht. Kathrin Hug.
Steht ein Lastwagen im Stau, dann kostet das und schadet den anderen Verkehrsteilnehmern. Die eidgenössische Zollverwaltung hatte diese Stauzeitkosten 2009 auf 291 Millionen Franken festgelegt. Und aufgrund dieser Berechnungen für die Kamioneure die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA erhöht. Nach einem längeren Hin und Her zwischen Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht entschieden die höchsten Richter in Lausanne nun, die Berechnungen stimmen. Die LSVA-Erhöhung ist gerechtfertigt. Der Direktor des Nutzfahrzeugverbands ASTAG, Michael Gerken, ist enttäuscht.
Es ist eigentlich in den meisten Fällen so, dass das Bundesgericht eine gewisse staatliche Abzockerei sanktioniert. Es geht hier um sehr viel Geld. Trotzdem sind wir natürlich auch enttäuscht und sind nach wie vor davon überzeugt, dass das Transportgewerbe in der Schweiz eigentlich massiv zu hohe Abgaben zahlt. Aber dagegen etwas machen können wir nichts mehr.
Kirken fordert, dass der ASTAG bei der Berechnung der Stauzeitkosten in Zukunft mitreden dürfe. Beim Bundesamt für Raumentwicklung ARE ist Ueli Balmer über den Entscheid der höchsten Richter erfreut und zeigt sich offen für Einwände des Nutzfahrzeugverbands.
Es ist auch von Seiten Bund vorgesehen, dass man die Stauzeitkosten insgesamt neu aufarbeitet in den nächsten Jahren. Und im Rahmen dessen kann man allfällige Einwände berücksichtigen.
Trotz Bundesgerichtsentscheid, die Berechnung der Stauzeitkosten wird weiter für Diskussionen sorgen.
Info 3 Abend.
Bo Xilei liebte den großen Auftritt, als er herausragte aus der grauen Masse im Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas. Und er liebt den großen Auftritt auch heute noch vor Gericht als gescheiterter Politstar. Xilei wird Bestechung, Korruption und Machtmissbrauch vorgeworfen. In einem eigentlichen Schauprozess will Chinas Regierung zeigen, wie hart sie gegen Korruption vorgeht. Xilei aber gab mit großer Geste den Unschuldigen. Ruth Kirchner von der ARD.
In ungewöhnlicher Offenheit hatte das Gericht im ostchinesischen Jinan heute Details der Verhandlung gegen Bo per Mikroblog im Internet veröffentlicht. Den Angaben zufolge gab sich Bo bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit fast anderthalb Jahren selbstbewusst und kämpferisch und wies alle Korruptionsvorwürfe zurück. Der einstige Politstar und Hoffnungsträger der Partei Linken bezeichnete den Hauptbelastungszeugen der Anklage als korrupten Menschen und Betrüger, der seine Seele verkauft habe. Belastende Aussagen seiner eigenen Ehefrau bezeichnete Bo als lächerlich. Sich selbst stellte er als treuen Staatsdiener dar. Vorgeworfen wird Bo, Bestechungsgelder von rund 2,4 Millionen Euro angenommen zu haben. Außerdem wird ihm Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit einem Giftmord an einem britischen Geschäftsfreund der Familie Bo zur Last gelegt. Für diesen Mord war Bos Frau im letzten Jahr bereits verurteilt worden. Vor dem Gericht hatte es am Morgen Proteste und Festnahmen gegeben, denn Bo, früher Parteichef der Megametropole Chongqing, hat wegen seiner Sozialpolitik und seiner roten Kampagnen immer noch viele Unterstützer. Bis zu seinem Sturz vor anderthalb Jahren galt er als aussichtsreicher Kandidat für den innersten Führungszirkel der Partei. Der Prozess gegen ihn ist auf 2 Tage angesetzt. Ein Schuldspruch gilt als sicher. Das Urteil wird Anfang September erwartet.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3 und Virus im Netz srf.ch, im Studio Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.